Total versagen ist ein hartes Wort, aber es ist relativ nah dran. Und wenn wir sehen, dass die Leute nicht bauen und es aber genug Leute da draußen gibt, die gerne Geld verdienen würden, indem sie Steine aufeinander stapeln und Wohnungen verkaufen, dann muss man sich fragen, woran liegt es, dass das nicht passiert.
Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Bauen, bauen, bauen. Diese Devise gilt auf dem Wohnungsmarkt eigentlich schon seit vielen Jahren. So richtig geklappt hat das Vorhaben bisher nicht.
Viel zu wenige bezahlbare Wohnungen und kaum Neubauten. Der Deutsche Gewerkschaftsbund und der Deutsche Mieterbund bewerten die wohnungspolitische Bilanz der Ampel als mangelhaft.
Die neue Bundesregierung möchte das ändern. Das kündigte Bauministerin Verena Huberts Ende Mai in einer Rede im Bundestag an.
Schon in den ersten 100 Tagen soll ein Gesetzesentwurf vorgelegt werden und wir starten mit dem Wohnungsbau Turbo.
Darüber, wie realistisch das ist, warum die Ampel an ihren Wohnungsbauzielen gescheitert ist und wie sich der Immobilienmarkt in den kommenden Jahren entwickeln könnte, spreche ich heute mit Moritz Schularik, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Hallo Moritz, schön, dass wir uns mal wieder hören.
In der Tat, schön, dass ihr mich hier habt.
Wir haben hier im Podcast mittlerweile schon einige Male gesprochen. Das allererste Mal ist jetzt schon 4 Jahre her. 2021 haben wir vor den Bundestagswahlen über die Frage nach bezahlbarem Wohnraum diskutiert. Damals warst du noch Professor an der Uni Bonn. Mittlerweile leitest du das IFW Kiel. Ich nehme an, du musstest dafür auch umziehen.
Ich bin regelmäßig dann auch nicht nur in Kiel, sondern auch unterwegs. Denn der neue Job ist doch viel mobiler als der alte, wo ja ich die meiste Zeit dann doch am Schreibtisch verbracht und über Forschung nachgedacht. Und das mache ich zwar immer noch, ich versuche mir immer die Vormittage freizuhalten, so wie heute, das ging so gerade, aber natürlich ist sehr viel mehr öffentliche Auftritte und auch natürlich Politikberatung in Berlin.
Und eine neue Immobilie finden, musstest du das?
Ja und nein, also es ist komplex. Wir mussten auch auf dem Immobilienmarkt uns umsehen und haben das auch gemacht, aber es ist ein Markt, der sehr segmentiert ist. Und da ist wahrscheinlich jetzt meine Erfahrung nicht so die repräsentative, aber es ist ja wirklich auch ein globales Problem, eine globale Krise an den Wohnungsmärkten. Also es sind nicht nur die Deutschen, die da zu knabbern haben, sondern es ist ja in den USA, in Großbritannien. Wohin auch immer man guckt, in welches Land, eigentlich gibt es überall sozusagen diese Problematik. Und es ist, wenn man sich diese ganzen Fragen auch anguckt, was sind eigentlich Erklärungen für Populisten und Krisen der Demokratie? Einige von denen funktionieren immer nur für einige Länder. Ungleichheit zum Beispiel funktioniert sicherlich für die USA, für manche europäische Länder ist es schon viel schwieriger, überhaupt nachzusagen, dass dann ein großer Anstieg stattgefunden hat. Was, glaube ich, überall funktioniert und auch überall einen gewissen Teil beiträgt, ist diese Unsicherheit, die mit der Lebenssituation für viele verbunden ist, im puncto Wohnungsmarkt im weitesten Sinne. Und ich glaube auch, das ist ein sehr emotionales Thema. Wo man wohnt, definiert, wer man ist und in welcher Umgebung man ist, wo die Kinder zur Schule gehen. Es ist nicht, jetzt sagen wir mal, das Gleiche wie irgendwie ein paar Turnschuhe im Laden zu kaufen, sondern es ist ein Identitätsthema auch.
Vor diesem Hintergrund ist es ja schon spannend, dass das Thema im vergangenen Wahlkampf kaum mehr eine Rolle gespielt hat. Vor 4 Jahren war der Mangel an bezahlbarem Wohnraum eines der zentralen Wahlkampfthemen. Jetzt hat das außer der Linken kaum jemand thematisiert. Du hast damals auch gesagt, wenn du Parteistratege wärst, würdest du es jeder Partei raten, das Thema ganz oben auf die Liste zu setzen, zu priorisieren und sich dann auch daran zu messen, wie viele Wohnungen schlussendlich gebaut wurden. Warum macht das keiner?
Es ist völlig richtig, dass die politische Bedeutung und die Mobilisierung, die durch die Wohnungsproblematik kommt, sehr stark ist. Es ist sehr emotional besetzt. Es ist natürlich auch komplex. Das ist ja bei vielen auch ein sehr konservatives Thema. Die Leute wollen ja, die Wohnungen haben in spannenden Gegenden und schönen Gegenden, sind ja sehr stark dafür, dass irgendwie Mieten eingefroren werden, während die halt von außen mit jungen Familien gerne in die Städte ziehen würden oder den Arbeitsplatz wechseln würden, überhaupt kein Interesse daran haben, dass irgendwo Mieten eingefroren werden, sondern mehr Angebot gerne hätten. Also es ist nicht ganz klar auch abzugrenzen, wer welche Interessen da hat. Aber richtig ist, dass in der deutschen Politik auch die Parteien, ich sage es auch die SPD und andere, dieses Wohnungsthema in den letzten 4 Jahren oder 3,5 Jahren der Bundesregierung, also total versagen ist ein hartes Wort, aber es ist relativ nah dran. Und auch im Wahlkampf, das bis auf wenige Ausnahmen und dann oft sozusagen mit einer Protestnote und auch vielleicht jetzt, wo du gerade sagtest, auch Parteien im linken Spektrum, jetzt nicht unbedingt mit den Konzepten, die mir wahrscheinlich als Ökonomen als erstes einfallen würden. Also da geht es dann halt auch viel um solche Dinge wie Mietregulierung und Milieuschutz und nicht um Bauen, Bauen, Bauen und um Angebotsausweitung. Und da sind wir halt verdammt schlecht geworden.
Um das Versagen nochmal zu beziffern, die Ampel hatte sich zum Ziel gesetzt, jährlich mindestens 400.000 neue Wohnungen zu bauen. Das hat leider in keinem einzigen Jahr geklappt, obwohl Olaf Scholz Neubau im großen Stil gefordert hatte. Die Zahl der Baugenehmigungen ist 2024 zum dritten Mal in Folge gesunken und es wurden so wenige neue Wohnungen genehmigt wie zuletzt 2010. Jetzt betont ja die Politik oft, zum Beispiel auch in einer Pressemitteilung des Bundesbauministeriums aus dem Februar, ich zitiere, der Wohnungsbau macht gerade eine schwere Zeit durch. Die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die wirtschaftliche Entwicklung und gerade auch auf den Wohnungsbau sind weiterhin spürbar. Damit verweist die Politik auch auf externe Faktoren als Begründung, warum die Ziele nicht erreicht wurden. Wie bewertest du das? Also wie viel Schuld an der aktuellen Wohnungsbaukrise trägt die Politik selbst und wie viel haben externe Faktoren wie der Ukraine-Krieg, die Energiekrise, steigende Baukosten etc. beeinflusst?
Ja, steigende Zinsen kommen auch dazu. Aber wenn man den entsprechenden Willen gehabt hätte, das zur politischen Priorität zu machen, wären das sicherlich Faktoren gewesen, mit denen man trotzdem 400.000 Wohnungen pro Jahr hätte bauen können. Das sind jetzt alles auch Faktoren, die du genannt hast, die jetzt wirklich schon lange andauerten. Ich würde sagen, es gibt zwei strukturelle Probleme, die wir haben. Das eine ist, dass die rechtliche Zuständigkeit total verschachtelt, unklar, komplex, langwierig, bürokratisch, dumm ist. Der Bund würde gerne, hat auch, wenn überhaupt, das Geld, die Zuständigkeit für viele Sachen liegt aber bei den Ländern und dann Dinge sogar bei den Kommunen, wenn es um Ausweisung für Bauland und andere Vorschriften geht. Wir haben zum Beispiel auch in Deutschland 16 verschiedene Bauordnungen. Es gibt keine deutsche Bauordnung. Das heißt, alles, was irgendwie Skaleneffekte in der Produktion, wo man sagen kann, jetzt baut man einfach hier das mal genau so in Hamburg und dann so in Berlin oder in München, funktioniert alles nicht. Wir haben eine total antiquierte, wahrscheinlich auch noch nicht in allen Punkten auch irgendwie besonders reformbereite Verwaltung mit wenig Digitalisierung, mit einem unglaublichen Vorschriftendschungel, der es einfach sehr langwierig und auch teuer macht. Das ist ja das, was irgendwie in einem deutschen Verwaltungsdenken überhaupt nie irgendwie eine Rolle spielt, dass zwei Wochen oder auch drei Wochen Zeit echtes Geld sind. Ja, dieses, ja, da muss, braucht man nochmal eine Genehmigung, da muss nochmal irgendwer zustimmen, da muss nochmal irgendwas geprüft werden. Und dann ist wieder ein Monat rum. Das sind echte Kosten für jeden, der irgendwie was bewegen will. Und da liegt vieles im Argen. Und der dritte Punkt ist in der Tat, dass bis vor kurzem das Bewusstsein für die Bedeutung des Wohnungsmarktes oder des, sag mal, des Wohnens, wenn überhaupt, was für Sozialpolitiker waren. Also wenn du die anguckst, wer am Donnerstag Wohnungspolitik macht, sind es die Sozialpolitiker. Es sind eben nicht die Leute, die auch Wirtschaftspolitik, sagen wir, machen, die auch darum denken, was geht uns da eigentlich verloren an Dynamik, auch an Wachstum, dadurch, dass die Leute nicht dahin können, wo die coolen neuen Jobs sind, nämlich in den Städten, weil der Wohnraum so teuer ist. Und ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Du kommst aus Berlin und hast ein Jobangebot aus München. Und in München ist irgendwie ein tolles Tech-Unternehmen, was auch immer die machen, sehr gut bezahlt, tolle Perspektiven, würdest du eigentlich gerne machen und lebst aber mit deiner Familie, mit zwei Kindern in einer Berliner Altbauwohnung und hast den Mietvertrag vielleicht seit 15 Jahren. Dann zahlst du da wahrscheinlich eine Miete irgendwo so im Rahmen von 7-8 Euro pro Quadratmeter. Vielleicht sind es 10. Das heißt, du bist bei 100 Quadratmetern bei 1.500 Euro Miete. Wenn du das Gleiche heute auf dem normalen Markt in München haben willst, zahlst du wahrscheinlich in etwa das Doppelte. Und das sehen wir ja auch in unseren Greix-Zahlen. Und die Differenz zwischen Altverträgen im Mietmarkt und den Neuverträgen ist absurd hoch. Also es ist eine echte Friktion. Und das heißt, das Jobangebot aus München muss so unglaublich attraktiv sein, damit es allein diesen Verdopplung oder vielleicht sogar Verdreifachung der Wohnungskosten auffängt, die du hast, wenn du aus dem alten Vertrag in neuen willst. Und das hat natürlich volkswirtschaftlich massive Konsequenzen. Das heißt nämlich, dass im Zweifelsfall diese Familie, obwohl da der besser bezahlte, produktivere Job ist, wahrscheinlich nicht umziehen wird.
Du hast gerade schon das Stichwort Greix erwähnt. Das ist der German Real Estate Index, ein Gemeinschaftsprojekt des Exzellenzclusters eContribute, der Uni Bonn und des IFW Kiel. der erste regionale und vergleichbare Immobilienpreisindex in Deutschland. Ihr habt euch dafür in eurem Team mit 16 deutschen Gutachterausschüssen für Grundstückswerte zusammengetan, die sämtliche Daten zu Immobilienmarkttransaktionen seit den 1960er Jahren sammeln. Ihr habt die zusammengetragen, digitalisiert und ausgewertet. Vielleicht kannst du uns da nochmal abholen, was ist denn das Besondere an diesem Index? Weil man denkt sich jetzt vielleicht, ich habe doch schon oft Vergleiche von Immobilienpreisen zum Beispiel im Internet gesehen.
Das Alleinstellungsmerkmal und das Besondere ist ganz, ganz einfach. Das sind Transaktionsdaten. Das sind echte Käufe und Verkäufe von Wohnungen, von Einfamilienhäusern, von Mehrfamilienhäusern und alles, fast alles andere. Mit einer Ausnahme vom Statistischen Bundesamt, die aber sehr langsam und mit großer Zeitverschiebung kommt. Alles andere, was sonst so kreucht und fleucht im Immobilienmarkt, ist entweder sind es immer nur ganz einzelne Ausschnitte aus dem Immobilienmarkt oder sind vor allem Angebotspreise von irgendwelchen Online-Plattformen. Und wie man weiß, gehen immer alle davon aus, dass die Wohnung, die sie selber verkaufen, unglaublich wertvoll ist und die sie kaufen möchten, vielleicht gar nicht so wertvoll ist. Das heißt, mit diese Angebotspreise sind halt keine echten. Man will wissen nicht, wo die Transaktionen zu welchen Preisen zustande kommen, wenn man nur auf Angebotspreise guckt. So, das ist das eine. Also es ist wirklich zeitnah. Wir sind jetzt auch gerade wieder dabei. Mit ganz geringem Zeitverzug haben wir sozusagen den Puls am Immobilienmarkt dank dieser großartigen Kooperation mit den Gutachterausschüssen. Es gibt übrigens noch mehr als 16, aber das sind die wichtigsten. Und wir können halt nach jedem Quartal sagen, wie sich im letzten die Immobilienpreise nicht, weil irgendwelche Leute irgendwelche Immobilien ins Internet gestellt haben und gesagt haben, ich hätte gerne eine 500.000 dafür, sondern weil wir beobachten, was wurde wirklich in diesen Monaten verkauft. Und das zweite Großartige an dieser Serie ist, seit dem Bundesbaugesetz, das kam von 1961, gibt es die Gutachterausschüsse und seitdem haben die diese Transaktionsdaten. Alle Verkäufe, die es jemals gab in Deutschland, wurden da gemeldet und von diesen Gutachterausschüssen gesammelt. Also man muss sich das so vorstellen, dass die Notare, wenn dann Immobilienkaufvertrag unterschrieben wird, schicken die immer ein Exemplar an die Parteien, die den Kaufvertrag machen, aber dann auch eins an die Steuerbehörden und eins an die Gutachterausschüsse. Die haben halt den Auftrag, sozusagen dafür Transparenz im Immobilienmarkt zu sorgen. Und wir haben also für die wichtigsten Regionen alle Immobilientransaktionen, die es in Deutschland seit 1960 gab, jetzt digitalisiert vorliegen und können damit einen Hauspreisindex auch bauen und die Entwicklungen viel, viel besser nachvollziehen über die Zeit und viel mehr auch uns sicher sein, dass wir da die richtigen Trends abbilden, als wenn man jetzt irgendwie nur, ich sag mal, 10 Jahre irgendwie Internetangebote hat.
Der Index ist online frei zugänglich. Wir verlinken die Webseite auch in den Shownotes, wenn da jemand mal genauer reinschauen möchte und einzelne Städte und Regionen miteinander vergleichen. In den Daten sieht man dann auch sehr deutlich, dass die Immobilienpreise 2023 so stark gefallen sind wie seit 60 Jahren nicht mehr. Inflationsbereinigt zum Teil mehr als 20%. Woran lag das?
Der ganz überwiegende Grund waren die doch sehr stark gestiegenen Zinsen. Also wir hatten einfach nach einer sehr langen Periode von Zinsen nahe Null, was natürlich für die Immobilienfinanzierung fantastisch war, zumindest kurzfristig. Ich habe mal mit meinem Kollegen Moritz Kuhn, mit dem ich in Bonn noch viel zu diesen Fragen gearbeitet habe, wir haben immer den Witz gemacht, bei Zinsen von Null kann man es auch Versailles leisten. Aber das hat sich halt geändert, dadurch, dass nach der Pandemie die Inflation so stark hochgegangen ist, die Europäische Zentralbank die Zinsen sehr stark angehoben hat und damit dann auch die langfristigen Zinsen, die für die Immobilienfinanzierung relevant sind, so stark gestiegen sind. Ja, dann kann man sich halt nicht mehr Versailles leisten. Dann sind halt allein die Zinszahlungen, die dann auf den Kredit anfallen, werden halt sehr, sehr schnell sehr groß. Also teilweise, ja, sind die so nur 10-Jahres-Finanzierungen, hat man eine ganze Weile sogar unter, aber ich sag mal, 1% rechnet sich leicht bekommen. Und wenn du jetzt sagst, du finanzierst irgendwie einen 300.000-Euro-Kredit mit Zinsen zu 1%, dann musst du halt im Jahr 3.000 Euro Zinsen zahlen. Wenn das jetzt von 1 auf 4, 5% geht, wo wir, sagen wir mal 4%, wo wir zwischenzeitlich waren, dann musst du halt nicht mehr 3.000, sondern auf einmal 12.000 Euro Zinsen zahlen. Also aus, was weiß ich, 250 Euro im Monat werden 1.000 Euro im Monat allein für Zinsen. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Dementsprechend stark ist dann auch die Nachfrage zurückgegangen und entsprechend sind die Preise gefallen. Wir haben jetzt wahrscheinlich den Boden auch erreicht, also die Talsohle sozusagen erreicht. Denn das, was wir dann gesehen haben, dieser Preisverfall, man muss ja auch daran denken, wir hatten durchaus hohe Inflationsraten. Also da kamen ja, also wir haben irgendwie 10-15% sind die Preise so zurückgegangen. Also die Wohnung, die mal, was weiß ich, 500.000 Euro kostet hat, kostet vielleicht nur noch 450.000 Euro. Aber gleichzeitig sind diese 450.000 Euro, ich sag mal, real weniger wert geworden, weil wir eine ganze Menge Inflation hatten. Also man kann nochmal, was weiß ich, 10% sicherlich oben drauf setzen. Und dann ist man doch beim Preisrückgang inflationsbereinigt von deutlich über 20%. Und das ist dann schon eine ganz ordentliche Hausnummer. Das ist eine ordentliche Korrektur am Immobilienmarkt. Und das hat man natürlich auch in den Wachstums- und Konjunkturindikatoren gesehen, die ja sehr, sehr mau waren in Deutschland in den letzten Jahren.
Man muss ja dazu sagen, dass das Preisniveau die Jahre zuvor exorbitant angestiegen ist. Seit 2009 haben sich die Preise zum Teil verdreifacht bis vervielfacht, vor allem in den Städten. Das heißt, Immobilien sind nach wie vor trotz des Preisrückgangs wahnsinnig teuer. Bezahlbarer Wohnraum ist rar, vor allem in den Metropolen und Metropolregionen. Und die Preise sind ja auch nicht überall gefallen. In Frankfurt zum Beispiel stiegen die Preise für Eigentumswohnungen 2024 um fast 4%. Helfen solche kurzfristig sinkenden Preise also überhaupt in irgendeiner Art und Weise gegen den Wohnungsmangel?
Ich formuliere die Frage mal leicht um. Ich sag mal, was ist der Grund, warum wir nicht mehr Wohnangebot haben? Und es gibt, glaube ich, immer ein gutes, so einen gewissen Shortcut im Kopf. Und der ist, wenn es sich lohnen würde, würde es jemand machen. Und wenn wir sehen, dass die Leute nicht bauen und es aber genug Leute da draußen gibt, die gerne Geld verdienen würden, indem sie Steine aufeinander stapeln und Wohnungen verkaufen, dann muss man sich fragen, woran liegt es, dass das nicht passiert? Die Antwort ist, es hat sich in den letzten Jahren mit dem Zinsniveau, auch mit dem Preisniveau, vor allem für das Bauland, hat es sich offenbar in dem großen Umfang nicht gelohnt. Und jetzt die Frage, an welchem Punkt kann man jetzt auch mit Wirtschaftspolitik ansetzen, um das attraktiv zu machen für Leute zu bauen? Die eine Sache, und da glaube ich, ist die Evidenz überwältigend, wir müssen es einfacher machen und billiger machen zu bauen, dadurch, dass wir Regulierungen, Auflagen und langwierige Prozesse, Genehmigungsverfahren und so weiter entschlacken. Ja, wir haben schon über die 16 Bauordnungen gesprochen. Was für ein absurder Zustand, dass die lichte Höhe einer Wohnung in der Berliner Bauordnung 2,50 Meter und in der Hamburger Bauordnung 2,40 Meter ist. Was soll so ein Blödsinn? Da muss man irgendwie von der Stange bauen können und zwar in ganz Deutschland. Und das Zweite ist natürlich die Ausweisung von Bauland. Das ist ja auch gerade sehr in der Diskussion in den USA, unter anderem aufgrund des sehr guten Buches auch von Ezra Klein, Abundance, der sehr stark auch da argumentiert, dass wir ein Riesenproblem einfach mit den ganz vielen, ich weiß, das ist nicht besonders populär, wenn man das sagt, aber diesen ganzen partizipatorischen Teilhabe Prozessen von bewegten Bürgerinnen und Bürgern, die es unmöglich machen, schnell neue Projekte umzusetzen. Bestes Beispiel ist das Tempelhofer Feld, wo sich alle Anwohner einig sind, dass es ganz toll ist, da einen riesen Park zu haben. Diejenigen, die davon profitieren würden, wenn da Wohnungen entstehen, sitzen nicht mit am Tisch, wenn irgendwelche Bauplanungsverfahren oder nicht beschlossen wird. Also es ist ein klassisches Allmende-Problem letztlich. Die Ausweisung von neuem Bauland findet immer letztlich in der Umgebung von bereits existierenden Wohnungen statt. Wenn da mehr gebaut wird, ja, wird das Angebot ausgeweitet. Zum einen werden dann die Wohnungen, die da liegen, die haben dann halt nicht mehr den riesen Park vor der Tür. Da sind dann viele dagegen. Zum Zweiten würden natürlich auch die Preise wahrscheinlich ein bisschen negativ beeinflusst, weil es mehr Angebot gibt. Deshalb ist es ganz einfach, sich gegen etwas zu organisieren. Auch ein Großteil natürlich der Widerstände kommen daher, dass es dann doch irgendwie mit einem Gutachten für ein paar tausend Euro immer möglich ist, irgendeinen Käfer zu finden oder irgendeine Froschsorte zu finden, die da mal gesichtet wurde und da jetzt aus Naturschutzgründen ist, aus dem Grund da jetzt kein, was auch immer, Brücke, Kindergarten oder Schule oder was nicht alles entstehen darf. Oder zumindest dann mit so viel Verlängerung und so viel Aufwand, dass jemand, der sagt, ich möchte da gern bauen, sagt, ach wisst ihr, macht doch eure Sache allein. Also da müssen wir hin, es muss billiger werden auf der Bauseite. Und dann kann man sicherlich drüber nachdenken, ob auf der Finanzierungsseite Engpässe bestehen. Man kann durchaus argumentieren, es gibt eine Rolle gerade für die öffentliche Hand bei der Erschließung von neuem Bauland. Da müssen ja dann Straßen hin, da müssen Schulen hin, da muss Wasser hin, da muss eine U-Bahn hin oder eine S-Bahn oder was auch immer. Das heißt, es gibt sicherlich auch eine Rolle für den Staat, da aktiv zu werden, jetzt nicht einfach nur zu sagen, die Privatwirtschaft soll man machen, also dass die Rahmenbedingungen da stimmen und dass man auch guckt, dass man diese komplementären Infrastrukturen bereitstellt.
Eigentlich predigen Ökonominnen ja meist, der Staat soll sich raushalten. Du würdest aber sagen, auf den Wohnungsmarkt bezogen gibt es eine eine Berechtigung oder vielleicht sogar eine Pflicht, sich einzumischen und zu investieren, statt das ausschließlich privaten Investoren zu überlassen?
Es kommt immer ein bisschen drauf an, welcher Staat, ne? Wie fähig ist der, wie kompetent ist der, wie interveniert der. Aber ich denke, es gibt zumindest auf dem Papier und auf dem Reißbrett sehr gute Gründe zu sagen, dass die reine Marktlösung nicht das soziale Optimum erreicht und dass es da einen Grund gibt, für den Staat aktiv zu werden. Singapur macht das ja etwa vor und Singapur ist jetzt nicht berühmt dafür, dass es in irgendeiner Weise sozialistische Ambitionen hätte. Aber es ist sicherlich einer der Märkte, bei der kompetente politische, wirtschaftspolitische Steuerung viel erreichen kann. Das ist nicht unbedingt jetzt ein Plädoyer dafür, in riesigem Umfang irgendwie Plattenbauten, öffentliche Plattenbauten auf die grüne Wiese zu stellen, aber ein Plädoyer dafür, dass der Staat in erster Linie über Deregulierung und Vereinfachung, aber auch über Angebotsausweitung, über komplementäre Infrastrukturen dazu beiträgt, dass zum Beispiel dort gebaut werden kann, wo es noch total billig ist, auch das Land zu kaufen, weil es halt jetzt sozusagen noch nicht erschlossen ist. Da kann der Staat durchaus auch mal was dran verdienen.
2024 waren nur 10% aller Immobilientransaktionen Neubauten. Zum Vergleich, in den 2010er Jahren waren es zwischen 20% und 30%. Die Baugenehmigungen sanken in den vergangenen 3 Jahren. Du hast es in anderen Interviews, wie ich finde, ganz treffend formuliert. Wir haben bei der Infrastruktur auf Snooze gedrückt. Wie lange dauert es denn, diese Snooze-Taste zu deaktivieren und überhaupt annähernd so ein Niveau nochmal zu erreichen? Weil es ist ja auch nicht so, dass selbst wenn das jetzt heute beschlossen wird, in den nächsten Tagen passiert und hunderttausende Wohnungen von heute auf morgen hochgezogen werden, sondern das ist ja auch ein Stau, der sich über viele Jahre gebildet hat. Wie realistisch ist das, dass die Zahlen wieder hochgehen und wir auf solche Neubauquoten kommen?
Also es hängt ganz viel davon ab, inwiefern das politisch zur obersten Priorität oder einer der Top 3 Prioritäten wird. Das, für mich wäre es das, auch im Hinblick auf die Populismen und die Unzufriedenheit. Gerade auch der jüngeren Generation. Man kann es denen auch nicht verdenken. Weißt du, wenn du jetzt anguckst, du kommst jetzt aus der Schule, gehst sozusagen ins Leben hinein, bist ja erstmal durch ein Schulsystem gekommen, was jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig toll funktioniert. Versuchst eine Wohnung zu finden irgendwo, ist total schwierig, total teuer. Gleichzeitig machen wir sozusagen Renten- und Sozialpolitik, von der man heute auch schon weiß, wenn man ein junger Mensch ist, dass sie allen nützt, aber nicht der jüngeren Generation. Da ist durchaus auch ein Unzufriedenheitspotenzial, gerade für die Leute, die dann unsere Zukunft auch wirtschaftlich ausmachen. Wenn ich jetzt ehrlich bin, wir haben ja eine neue Bauministerin, die jung, dynamisch und auch sicherlich sehr viel Ideen und Dynamik da mitbringt und Ambition. Wir würden jetzt gucken, mit welchen Instrumenten. Ich würde mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass man finanzielle Anreize an die Länder gibt, Bauland auszuweisen. Wir machen irgendwie einen großen Fonds mit, wir haben ja jetzt relativ viel Infrastrukturmittel, also man sagt, man macht jetzt einen großen Fonds, aus dem neue Projekte finanziert werden können. Aber Zugang zum Fonds gibt es nur dann, wenn die jeweiligen Bundesländer in großem Umfang neues Bauland darüber hinaus ausweisen. Dass man irgendwie versucht, diese Verstopfung, diese Flaschenhälse endlich mal zu umgehen. Also über Anreiz letztlich zu sagen, ihr kommt nur an die Fleischtöpfe des Bundes ran, wenn ihr auch sozusagen Strukturreformen auf der Angebotsseite gleich mitmacht als Voraussetzung. Sowas würde ich mir vorstellen, dass sowas funktionieren kann. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt ein Superministerium Bau gibt und irgendwie jetzt total klar in der Architektur der neuen Bundesregierung ist, dass dieses Ministerium überragend wichtig ist, sondern könnte auch leider Business as usual werden.
Immerhin wurde ein Wohnungsbau-Turbo angekündigt. Rechnest du damit, dass der wirklich kommt? Also geht das überhaupt oder ist das eher ein politisches Wording?
Ich sag's mal so, ich habe die Erfahrung sehr stark in den letzten Jahren gemacht, dass gerade auch bei der SPD, diejenigen, die bauen, die Wohnungspolitik machen, sind Sozialpolitiker, die sich sehr genau um Details von Mietregulierungsvorschriften kümmern. Ich wüsste nicht, wie man da jetzt in den ersten 100 Tagen, ich wäre überrascht, sagen wir es mal so, wenn wir etwas aus der Schublade holen, wo wir wirklich den Turbo sehen.
Im Jahr 2030 werden knapp 1 Million Wohnungen fehlen, davon alleine 340.000 in den 7 größten Städten. Das habt ihr vor einigen Jahren in einer Bonner Studie prognostiziert. Hast du Hoffnung, dass sich an dieser Prognose was ändert?
Nein, das war noch vor, wenn man ehrlich ist, vor jetzt auch diesen ganzen Flüchtlingsbewegungen und Kriegen in Europa, die wir hatten. Also ich glaube, diese Lücke ist, würde ich sagen, auf meiner Grundlage meiner Analyse eher am unteren Ende beziffert. Also wir müssen da sehr, sehr schnell sehr viel mehr auf die Beine stellen. Es gibt sozusagen ein paar so strukturelle Faktoren. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Es ist nicht ganz simpel, aber also die Grundannahme war oft, dass mit der alternden Gesellschaft der Platzbedarf ja irgendwie abnimmt oder sich nicht grundsätzlich verändert. Aber was wir halt sehen, ist, dass in der alternden Gesellschaft der Platzbedarf eher zunimmt, weil es halt immer mehr alte Leute gibt, die in großen Wohnungen und Häusern wohnen und halt dadurch, dass sie älter werden, auch nicht mehr ausziehen. Das heißt, im Prinzip haben wir genau den gegenteiligen Effekt, dass der Wohnraumbedarf stark steigt und dann irgendwann, dann kommt es ein bisschen darauf an, auf die Wanderungsbewegung, wie viel Zuwanderung wir haben werden, du natürlich so eine Kurve auch bekommst, die dann wieder runtergeht, wo wir dann weniger Wohnraum tendenziell brauchen, weil die Bevölkerung sinkt, wenn sie denn wirklich sinkt. Die hier geborene Bevölkerung wird wahrscheinlich sinken. Das wissen wir aufgrund der, oder wird mit ganz großer Wahrscheinlichkeit sinken, das wissen wir aufgrund der Trends bei den Geburten. Aber dann ist halt die Frage, was kommt sozusagen noch, woher auch immer dazu, um Wirtschaftskraft zu unterstützen, wie viel Zuwanderung, Migration in den Arbeitsmarkt werden wir bekommen. Aber wir sind halt zurzeit in dieser wirklich merkwürdigen Situation. Man kann jetzt sogar der Oma gar nicht böse sein, denn selbst wenn die Oma aus ihrer 120 Quadratmeter Wohnung ausziehen wollte, würde sie wahrscheinlich zu dem Preis, zu dem sie diese 120 Quadratmeter Wohnung nicht mal eine 60 Quadratmeter Wohnung in der gleichen Gegend mehr bekommen. Das heißt, also dieses Ungleichgewicht auf dem Angebotsmarkt ist letztlich das ganz große Problem. Und wenn du überlegst, wie viel Zeit und politisches Kapital investiert wird in Mietregulierung und wie wenig wir uns über Angebotsausweitung Gedanken machen, ist es schon zum Haare raufen.
Und darauf zu hoffen, dass jetzt alle nur noch Homeoffice machen und aufs Land ziehen, dürfte dann aufgrund der makroökonomischen Bedeutung von Städten und Metropolregionen auch nicht die Lösung sein.
In der Dienstleistungsgesellschaft, in der wir jetzt sind, gibt es halt gute Argumente, trotz Homeoffice und trotz Zoom und was nicht alles, dass der Ideenaustausch, die Kontakte, die Netzwerke, all das, was sozusagen im Coffeeshop an der Ecke oder in Städten oder auch im Büro oder in Veranstaltungen stattfindet, tendenziell eher wichtiger werden und nicht weniger wichtig. Und all das ist halt auf dem Land aufgrund der Distanzen nur schwer zu realisieren. Also das heißt jetzt nicht, dass wir alle so Megastädte à la Tokio, Mexico City oder was auch immer haben müssen. Aber dieses, jetzt ziehen wir alle aufs Land und dann ist alles gut, macht das nicht unbedingt leichter. Es ist einfach, glaube ich, so, dass Städte attraktiv sind zum Leben. Wir sollten die Politik an den Präferenzen der Leute ausrichten und dann müssen unsere Städte halt wachsen und dann müssen wir halt entsprechend gucken, dass wir zum vernünftigen Preis wieder bauen.
Dann sind wir gespannt, ob der Turbo kommt, was sich in den kommenden 4 Jahren tut und welche Bilanz wir dann ziehen. Danke dir auf jeden Fall für deine Einschätzung und unser Gespräch.
Danke dir, hat Spaß gemacht.
Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters eContribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen die Mitglieder aus Politik, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Sie wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören!